Hallo zum Mutoffensive-Podcast, der Podcast von Teleskop-Effekt für Innovationsbegeisterte, für Neugierige, für Vorwärtsdenkende. Unsere Offensive für Mut.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer im Mutoffensive-Podcast, wir hatten tatsächlich das ein oder andere Mal Themen aus dem Gründungsbereich. Und ihr wisst, Sie wissen draußen, wir haben mit der Volksbank Mittweida auch eine Bank im Hintergrund, wo es um viel Geld geht. Und natürlich interessiert mich auch und Sie da draußen und ihr da euch da draußen auch, wie baut man eigentlich so einen Venture Capital Fonds auf? Und da habe ich nämlich im Freistaat Sachsen und darüber hinaus eine Expertin gefunden, die da uns ein bisschen was drüber erzählt. Die liebe Cornelia Janel ist bei uns. Cornelia, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich ganz sehr auf unser Gespräch.
Cornelia, bevor wir in die Tiefe gehen von Venture Capital Fonds, stell dich doch gerne mal mit drei Hashtags unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
Oh, drei Hashtags. Das ist natürlich jetzt eine Herausforderung.
Wer Cornelia kennt, weiß, drei Hashtags ist wenig.
Deshalb sage ich das hier so. Aber ich glaube, das, was bei mir nach wie vor ganz vorne dran steht, ist die Neugier. Es ist wirklich auch der Mut, deshalb find ich großartig, dass ich heute hier zu Wort kommen darf. Es ist das Thema Internationalität. Und das sind, glaube ich, die drei, die ich mir geben würde. Ich habe heute Morgen meinen Sohn befragt, der meinte Best Mom, hat mich natürlich sehr gefreut.
Oh, Wahnsinn. Sagen.
Aber es sind natürlich auch so Sachen wie Female Empowerment, Themen, die mich umtreiben. Ja, ich bin immer jemand, der gerne Leute miteinander zusammenbringt und guckt, dass die gut auf eine gemeinsame Reise gehen können.
Und wir gehen jetzt gut auf eine gemeinsame Podcast-Reise. Cornelia, da freue ich mich sehr. Du hast schon das Thema international angesprochen. Was genau hast du mit international zu tun? Privat, beruflich?
International hat, glaube ich, wirklich mein Leben verändert und auch geprägt, muss ich sagen. Und Kind des Ostens, 18, als die Mauer fiel, habe ich mich dann auf viele Reisen begeben dürfen, weil mir diese Welt plötzlich zu Füßen lag und ich große Lust und eben Neugier verspürt habe und vielleicht auch ein bisschen Mut, manchmal auch ein bisschen Naivität noch dabei, zu schauen, was diese Welt für mich zu bieten hat. Und das führte mich über Weißrussland und überhaupt ganz Russland mit jungen Jahren, dann über England, USA bis nach Asien. Also ich habe auch ein Jahr auf Taiwan gelebt.
Oh, okay.
Und durfte dann in meiner beruflichen Karriere, die ziemlich bald eben glücklicherweise auch wieder in den heimatlichen Toren begann, nämlich bei Jenoptik, sehr schnell international arbeiten und habe das mein Leben lang tun dürfen und bin da sehr dankbar dafür, immer wieder auf andere Menschen, neue Kulturen, Herausforderungen, sich freischwimmen gestoßen und wirklich in diesem täglichen Lernen lerne ich ganz, ganz viel auch im Außen, um dann wieder sozusagen hier nach Mitteldeutschland zurückkommen zu können und das dann hier umzusetzen.
Mhm. Und Cornelia, wir haben uns so kennengelernt, du hast mir erzählt oder beziehungsweise ich habe das recherchiert, dass du einen internationalen VC-Fonds mit aufgebaut hast. Das finde ich verdient meinen höchsten Respekt. Und mich und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer würde interessieren, wie macht man das? Was seid ihr da für Schritte gegangen? Wie war das? Was war für dich wichtig? War das auch so eine Reise in so ein unbekanntes Land, was man vorher nicht kannte?
Ja und nein. Ich glaube, für mich steht immer ganz vorne erstmal gesunden Menschenverstand einsetzen. Ich glaube, die Theorie kommt dann immer im zweiten Schritt. Das ist schon viele Jahre her. Ich durfte die Investor Relations Day in Optik verantworten und wurde dann ganz frech von Investoren aus England sozusagen abgeworben, die selber eben einen VC-Fonds, den ersten, aufgebaut hatten. Und das war immerhin im Jahre 2006, also das ist schon drei Monate her. Und das Charmante war, dass die Engländer in der Tat gesehen haben, was in Mitteldeutschland für ein Potenzial da ist, was hier für ein großes Potenzial an Innovationskraft da ist. Und sie haben es schon damals immer ein Stück weit mit Cambridge verglichen. Also es war für die einfach die gleichen Vibes, die gleiche Aufbruchsstimmung. Und das hat sie fasziniert. Und auch damals, also 2006, war noch nicht so sehr viel VC Geschehen in Mitteldeutschland vorhanden. Leider muss ich sagen, dass das heute nach wie vor noch nicht wirklich so ist. Das heißt also, auch da haben wir weiterhin den Bedarf, mehr internationale VCs hierher zu lotsen. Die einen oder anderen verirren sich. Und es gibt auch mittlerweile wirklich gute Formate, um das schon aufzufangen. Aber ich sage immer, da geht noch was. Und so ist es gekommen, dass sie mich gebeten haben, doch den German Desk, also das deutsche Pendant der englischen Mutter sozusagen, hier nach Deutschland zu holen und das in Mitteldeutschland eben aufzubauen. Das heißt, ich konnte mich wirklich wunderbar dort entfalten und im gesamten Startup-Ökosystem über die drei Länder hinweg und auch über die Landesgrenzen Mitteldeutschlands hinaus Deals sourcen, mich um das Marketing des Fonds kümmern. Ich war also weniger jetzt in der reinen Etablierung des Fonds involviert, was jetzt wirklich die Aufstellung mit Information Memorandum und die ganzen Registrierungen anbelangt, sondern eher inhaltlich wirklich zu gucken, wie kann ich insbesondere vor Ort im Life Science Bereich oder im Deep Tech Bereich Investitionen suchen, in die wir dann reingegangen sind.
Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen, deine Investitionssuche? Hast du da vorher einen Katalog gehabt? Hast du das nach Bauchgefühl gemacht? Wie war das?
Katalog, nee, glaube ich, gibt es auch heute noch nicht, aber es gibt halt mittlerweile mit verschiedenen Formaten, ob das jetzt Stift ist, ob in Thüringen, ob das in Sachsen Future Sachs ist oder die Hightech-Startbahn ist oder ob das in Sachsen-Anhalt auch das Investmentforum ist. Das heißt also, es gab damals ja auch schon Formate, die heute nach wie vor so bestehen, wo man immer in diese Community reingekommen ist, wo man sich also bekannt gemacht hat, wo man dann den Dealflow auch zugeschickt bekommen hat und dann natürlich im Team entscheiden konnte, okay, wen gucken wir uns jetzt genauer an, wo treffen wir uns, wo fangen wir eine Due Diligence an und wo investieren wir dann auch am Ende.
Mhm. Und du hast gerade gesagt, leider ist das mit der VC-Struktur in Mitteldeutschland oder noch nicht so ausgeprägt, so habe ich dich gerade verstanden. Wie ist denn das mit der Innovationskraft? Also du hast gerade gesagt, 2006 war so eine wahnsinnige mitteldeutsche Innovationskraft. Wie würdest du das im Moment einschätzen? Was ist so das, was du draußen in Mitteldeutschland siehst?
Also ich bin weiterhin davon überzeugt, dass diese Innovationskraft da ist. Ich bin auch davon überzeugt, dass wir Nachholbedarf haben, was Transfer anbelangt aus Universitäten heraus in die Unternehmerschaft und in das Gründen hinein. Ich glaube, da haben wir insbesondere auch im Bildungssystem noch große Herausforderungen. Und das fängt nicht bei mir erst universitär an, sondern das geht schon in der Schule los. Also das ganze Thema Unternehmertum, Entrepreneurship darf durchaus dort einen anderen Stellenwert bekommen, weil ich meine, am Ende ist die Unternehmerschaft ist insbesondere auch der Mittelstand unser Rückgrat.
Mhm.
Gilt absolut für ganz Deutschland. Und wenn ich dann Studien lese, dass das Thema Unternehmertum gar nicht in den Schulbüchern vorkommt, dann fällt mir einfach nichts dazu ein. Oder wenn ich mit einer chinesischen Freundin spreche, die mir erzählt, dass sie in China deutsches Unternehmertum unterrichtet, wo ich sage, warum? Weil wir das einfach sehr wertschätzend finden, wie Familienunternehmen hier aufgebaut werden. Mhm. Dann sage ich mir, sollten wir vielleicht auch mal in unser Curriculum mit aufnehmen. Und das sind, glaube ich, Dinge, wo wir dran arbeiten dürfen, wo es natürlich vereinzelt gute Formate auch schon gibt und auch universitäre Strukturen, aber das ist eben nicht flächendeckend in keinster Weise. Und da sehen wir einfach auch an dem Transfer, da sehe ich an Teams, mit denen ich jetzt aktuell zusammenarbeite, großartige Wissenschaftler. Aber der Teil fehlt eben dann oftmals. Und nicht, weil die das nicht wollen, sondern weil eben einfach der Zugang bisher gar nicht so da gewesen ist. Ja? Und man wird dann als Gründer ins kalte Wasser gestürzt und lernt schwimmen. Das ist auch die beste Möglichkeit. Ja? Und wenn man dann nicht beratungsresistent ist, dann hat man auch gute Chancen, das zu schaffen, weil man eben einfach noch eine ganze Latte an Dingen lernen darf, die es so in der Ausbildung bisher nicht gab.
Mhm. Und Cornelia, wir hatten ja dieses Thema international. Wie wichtig war es, dass es ein internationaler VC ist, der nach Mitteldeutschland reingegangen ist? Oder spielt das eigentlich keine Rolle? Wie war da deine Einschätzung 2006?
Ich bin immer ein Freund davon gewesen und bin es nach wie vor, dass es durchaus mit einem internationalen Touch versehen werden darf. Ich bin überhaupt kein Fan davon, wenn man in seiner eigenen Bubble zu lange schwimmt.
Mhm.
Das heißt also, das Thema Internationalisierung ist möglicherweise bei deutschen Startups manchmal nicht ganz so gegeben, weil wir natürlich einen großen Heimatmarkt erstmal vor uns haben. Ja, und dann haben wir erstmal Deutschland, dann haben wir die Dachregion, dann haben wir Europa. Aber dennoch denke ich, dass man immer von Anfang an auch möglichst international denken sollte. Und dann hilft es natürlich, wenn man einfach Einflüsse von außen hat und wenn es der Investor ist oder andere Partner, wo man sich einfach nochmal auch anders dran ausrichten darf und sollte.
Und sag mal, wenn du jetzt auch wieder einen internationalen Venture Capital Fonds aufbauen würdest, was würdest du jetzt machen, weil wir haben ja 2023, würdest du irgendwas anders machen oder auf was würdest du jetzt eine gewisse Priorität legen?
Ich glaube, wenn diese Herausforderung nochmal an mich herangetragen werden würde, dann wäre es für mich nach wie vor ganz wichtig, wirklich auch ein internationales, diverses Team zu haben, mit dem ich arbeite, interdisziplinär. Für mich wäre ganz wichtig, dass man danach schaut, worauf fokussiert man sich, also wie stellt man den Fonds auch auf, für welches Thema interessiert man sich. Und dann geht es wirklich, ist für mich wichtig, ein gutes Miteinander auch mit den Investments zu haben. Ja, man geht ja doch mit so einem Investment wie so ein Stück weit eine Ehe auf Zeit miteinander ein. Ist einfach so. Ja, und da gehört eben einfach ein gutes, vertrauensvolles Miteinander und nicht unbedingt nur das reine zahlengetriebene Exit-Szenario für mich dazu.
Und du sagst, inhaltliches Aufstellen, wenn wir jetzt beim Wein ein bisschen pokern würden, wie würden wir es denn inhaltlich, wie würden wir es inhaltlich ausrichten? Hast du eine Branche, wo du sagst, hey, ja, vielleicht in die Richtung oder eher branchenoffen, was ist so deins, wo du sagst, Mensch, das könnte jetzt was werden, da sind vielleicht noch nicht so viele drin, aber da sehe ich ein gutes Marktpotenzial.
Also ich meine, es gibt ja wirklich ein paar, die das auch großartig bereits umsetzen. Ich denke da nur an unseren Smart Infrastructure aus Leipzig mit Björn und Dirk und auch dem Erik im Hintergrund. Chapeau, was da aufgebaut wird und freue mich auch, dass wir jetzt in die zweite Runde gehen. Wir haben ja nach wie vor auch die, ich sage immer, halbstaatlichen Fonds um den TGFS herum vor Ort, die ja so ein bisschen breiter aufgestellt sind, was wirklich inhaltlichen Fokus anbelangt. Ich schaue mir natürlich aufgrund meiner Arbeit auch Themen an im Bereich Climate Tech. Da sind gerade ein paar richtig gute Fonds auch am Start, die sich jetzt, der GET ist jetzt neu aufgestellt worden, um die Isabelle Canut herum. Es gibt diesen tollen Planet A Ventures mit dem Friedhof Detzner in der Führung. Also das sind Sachen, da gucke ich schon genauer hin. Also es gibt viel bereits im Thema Climate Tech. Ich glaube, wo noch ein größerer Nachholbedarf ist, ist das Thema Deep Tech Funds hier vor Ort. Wüsste ich jetzt gerade nicht, wer da aufgestellt ist. Und es gibt sicherlich auch noch mal einen größeren Nachholbedarf im Thema Life Science.
Okay. So, jetzt, wir haben jetzt eine inhaltliche Ausrichtung. Wir wissen, wir werden uns verheiraten mit unseren Teams, in die wir investieren. Für alle, die ihr seht euch jetzt ja nicht, aber wir grinsen uns hier gerade die ganze Zeit an. Also wir verheiraten uns jetzt mit den Teams. Aber natürlich, dein Investment-Team, was da ist, du hast gerade gesagt, du möchtest das gerne, würdest das divers aufbauen. Was für Kompetenzen brauchst du in dem Team? Oder hättest du gern, wenn du dir das wünschen dürftest, Cornelia, in so einem Investment-Team?
Also ich hätte... Und wenn ich jetzt wirklich immer mit so zwei Termini spiele, hätte ich halt gerne wirklich das Thema divers. Also ich möchte gerne, dass das sowohl weiblich als auch männlich geprägt ist, das Team. Ich möchte, dass das Team jung und alt geprägt ist. Und das meine ich im Sinne von reichlich Erfahrung und aber eben auch wirklich mit einem ganz frischen Mindset, wo immer ganz neue Ideen sprudeln können. Ich möchte das Team gerne interdisziplinär haben, was sowohl die entsprechenden Erfahrungen im Fonds-Background sind, aber je nachdem, wie so ein Fonds eben ausgerichtet wäre, dann natürlich auch im inhaltlichen Background zu haben, plus natürlich entsprechende Marketing-Vertriebskapazitäten und Kompetenzen. Das Thema Compliance ist ein Thema, das Thema Nachhaltigkeit ist ein Thema. Das heißt also, all diese Punkte, und da kann ich bestimmt noch eine ganze Litanei aufzählen,
leg los.
sollten sich in diesen Personen in irgendeiner Form wiederfinden, beziehungsweise wenn wir sie eben nicht von Anfang an dabei hätten, müsste man sie dann entsprechend ergänzen, wenn das Thema wächst.
Und sag mal, gibt es irgendwelche in diesem Investorenteam, ne, also das Team, was hinter dem VC-Fonds dahinter steckt, gibt es da irgendwie auch Abschlüsse, die du siehst? Oder sagst du, nee, Abschlüsse interessieren mich eigentlich nicht. Ich gucke meinen Lebenslauf an von den Menschen, die da drin sind. Wonach bewertest du das oder würdest du das bewerten?
Naja, die Abschlüsse, die sind jetzt für mich jetzt nicht unbedingt in der ersten Reihe, weil ich mir sage, da kann viel, also um Papier ist ja geduldig, sondern da geht es mir wirklich mehr um den Mensch an sich und um die Erfahrung und um das, wie er eben auch aufgestellt und auftritt. Ja, also das ist mir wichtiger, als ob da jetzt ein Diplom von XY drin steht.
Oder ein Doktortitel.
Aber man muss natürlich sagen, und das ist nicht ganz zu unterschätzen, Fonds sind natürlich in der Regel auch reguliert.
Mhm. Ja.
Das heißt also, es braucht natürlich bestimmte Abschlüsse einfach, um den Fondsregularien zu entsprechen. Und das sind eben normal Abschlüsse wie in CFA oder andere einfach, die Standard sind europaweit, die man im Team auf alle Fälle abbilden sollte und muss.
Mhm. Cornelia, du hast ja gerade schon gesagt, du würdest dir auch wünschen, dass wir das Thema Unternehmertum, Entrepreneurship mehr angehen in den Schulen, damit vielleicht die Infrastruktur auch besser ist, was unsere Startup-Kultur in Mitteldeutschland angeht. Wenn wir jetzt mal die Schulen nehmen zum Thema Unternehmertum, und dann bis hin zur Gründung, gibt es da noch was, was wir tun könnten in der Infrastruktur, wo du sagst, hey, das würde auch unsere Gründerteams besser unterstützen oder zu mehr Gründerteams führen?
Ja, ich glaube, da hat jeder von uns, und ich meine, wir beide sind ja auch Mütter an der Stelle. Ich glaube, das kann man im ganz Kleinen auch anfangen, was man seinen Kindern mit auf den Weg gibt, wie man die mit einbezieht und einfach auch da einen breiteren Blick ermöglicht. Und ich glaube, es ist eben, also das habe ich meinen Jungs so beigebracht, ist immer so ein bisschen auch die extra Meile, die man gewillt ist zu gehen, um sich weiterzubilden, um vielleicht auch den Horizont nochmal in eine andere Richtung zu schweifen. Und wenn du mich fragst, was wir tun können, ganz konkret, ich meine, das hoffe ich, dass wir das auch wirklich nächstes Jahr nochmal anpacken. Also ich habe da immer noch ein paar Projekte ja auf der ehrenamtlichen Seite, wo ich wirklich gerne das Thema Rollenvorbilder gerade auch im weiblichen Unternehmertum gerne nach vorne bringen möchte, wo ich eben Abiturienten schon aufzeigen möchte, es muss nicht immer der ganz geradlinige universitäre Abschluss und dann Karriere sein, sondern Lebensläufe können ganz quer sein und trotzdem sehr spannend und sehr erfüllend. Mhm. Und ich glaube, das zusammenzubringen, ja auch mehr Rollenbilder an junge Menschen heranzutragen. Ich glaube, das kann schon eine Aufgabe sein, die wir auch in den Konstellationen, in denen wir arbeiten, gut übersetzen können.
Mhm. Also unsere Kinder dazu ermutigen, dass sie neugierig sind, dass sie auch die Extrameile dann gehen, dass nicht, nicht nur Mama und Papa die Extrameile gehen, sondern die Kinder, die auch selber gehen. Unternehmertum in Schulen unterbringen im Curriculum. Und dann wahrscheinlich auch, was die Hochschulebene angeht oder vielleicht auch sogar davor, die Rollenbilder stärken, vor allem die diversen Rollenbilder stärken im Gründungsbereich, hast du gerade gesagt. Lass uns mal kurz nochmal in deine Erfahrungswerte gehen. Es gibt ja unterschiedliche Studien zu weiblichen Gründerinnen-Teams, zu diversen Gründerteams. Wie ist da dein Erfahrungswert? Ist da wirklich was dran, dass man sagt, umso diverser man aufgestellt ist, umso erfolgreicher ist man mit seiner Startup-Idee? Was ist so dein Erfahrungswert? Also du musst jetzt keine Statistiken hier wiedergeben.
Ich glaube, Statistiken kann ich auch wirklich gerade nicht vorbringen, aber es ist schon so, dass es statistisch nachgewiesen ist, dass diverse Teams in der Tat die erfolgreicheren nochmal sind. Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht sage, dass männliche Teams und nur weibliche Teams das nicht genauso sein können. Ja, ich habe immer das Gefühl, dass weibliche Teams nochmal nachhaltiger aufgestellt sind. Nachhaltiger jetzt nicht ausschließlich im ökologischen Sinne, sondern nachhaltig eben auch im sozialen Sinne. Also da war ich jetzt in ein paar Runden mit beteiligt, wo es eben auch um Equal Pay geht oder um Familienfreundlichkeit und solche Themen. Und das ist natürlich weiblichen Gründern einfach auch aus der eigenen Erfahrung heraus oder Notwendigkeit heraus ein ganz wichtiges Momentum. Hm. Aber da sehe ich generell, dass sich die Gesellschaft dreht und dass das in andere Fahrbahnen kommt. Ja, also ich meine, als ich vor mittlerweile fast 30 Jahren angefangen habe zu arbeiten, da gab es das Thema noch nicht wirklich. Ne? Und als ich Mutter geworden bin, war das mit der Elternzeit für den Vater, wie bitte? Ne? Also das waren da noch fünf Dörfer. Und glücklicherweise ist das ja jetzt schon, da ist ja schon ganz viel passiert. Und ich glaube, dass dieses Thema Diversität, das muss jeder für sich sehen. Aber ich habe jetzt ein paar Teams, die ich betreuen darf, wo ich das in einer ganz schönen Konstellation einfach sehe. Ja? Mhm. Wo also das Thema jung und alt, männlich, weiblich einfach ganz schön gemischt ist. Und das freut mein Herz, wenn ich sehe, wie gut die miteinander voranlaufen, weil sie eben auch wirklich auch auf Augenhöhe agieren und sich da gegenseitig ganz schön voranbringen.
Und wir beide waren ja zusammen in Israel in diesem Jahr und haben dort auch unterschiedliche Gründerinnen und Gründerteams gesehen. Und gerade das Thema Jung und Alt war dort was, was mich sehr gecatcht hat, würde ich fast sagen. Weil wenn du in Mitteldeutschland zum Teil auf Pitch-Days gehst oder so, dann hast du eine gewisse Altersstruktur. Ich denke, das kann man schon so sagen. Und in Israel hattest du wirklich die Bandbreite von jemand, der 18 war, bis hin zu jemand, der 65 war, schon drei Sachen vorher gegründet hat und jetzt nochmal Lust hat auf die nächste große Sache. Mal kurz deine Einschätzung zu Jung und Alt in Mitteldeutschland bei Gründerinnen-Teams oder was du siehst.
Ich habe ja da, also ich kann da im Moment auch so zwei Erfahrungswerten, glaube ich, ganz gut nochmal schauen. Einerseits bin ich seit mehreren Jahren ja in dem ganzen Thema des Gründerinnenpreises unterwegs. Da sind sie natürlich immer ausschließlich weiblich, aber da sage ich ganz ehrlich, und es erfreut mein Herz genauso, sind es von ganz jung bis wirklich weit in die 50er Jahre hinein. Also finden wir alles, wo Frauen den Mut aufbringen und sagen, wir gehen da jetzt nochmal neue Wege. Oder stellen ja auch schon etwas gewachsene Unternehmen vor oder sind eben in der Nachfolge. Das ist für mich nochmal ein ganz, ganz großes Thema, was wir hier in Mitteldeutschland dringend, dringend nochmal viel deutlicher adressieren müssen, weil wir viele Unternehmen haben, die Nachfolge suchen und ich das aber auch als eine ganz tolle Karrieremöglichkeit sehe, wenn man sagt, ich habe jetzt keine eigene Idee, aber ich würde gerne unternehmerisch etwas fortführen wollen. Auf der anderen Seite darf ich ja die Biosexy ein Stück weit im Bereich Investor Relations unterstützen aktuell und habe jetzt, erst letzte Woche durfte ich beim Pitch Day für die neue Medical Forge Batch dabei sein und das sind an der Stelle wiederum sehr internationale Teams, aber da war eben auch alles dabei, ne? Also von Männlein, Weiblein, Jung und Alt und das hat mich sehr erfreut und um auf unsere Israel-Reise zurückzukommen, es waren eben auch drei israelische Teams dabei, die aus dieser Reise dort dann final gepitcht haben und eins davon hat es wieder in die Forge geschafft für nächstes Jahr. Also auch da entstehen eben wirklich Samen, die jetzt aufgeben dürfen.
Sehr
und
cool.
Ich freue mich hoffentlich, dass das alles friedvoll weitergeht und wir diese Kooperation weiter aufleben lassen können. Ja.
Cornelia, wenn du jetzt Menschen da draußen die Lust haben, selber einen internationalen Venture Capital Fonds aufzulegen, ne? kann ja sein. So, was würdest du ihnen mitgeben wollen, wenn du sagst, hey, die fragen dich um Rat, was ist eine wichtige Botschaft, die du ihnen mitgeben wollen würdest?
Es gibt so einen Spruch, der mich schon viele Jahre begleitet, Demokrit hat ihn geprägt. Der steht auch, ich glaube, auf einer meiner, ich weiß gar nicht, ich glaube auf LinkedIn habe ich den auch irgendwo verewigt. Mut steht am Anfang des Handelns und Glück am Ende. Und ich glaube, das ist auf alle Fälle ein Thema, was ich mitgeben würde. Das heißt also, das ist kein Hexenwerk. Es ist wie alles Handwerk am Ende. Ja? Es ist Neugier, es ist Fragen stellen, es ist sich am Markt umsehen, es ist zu überlegen, was kann ich anders machen, was läuft gut bei anderen. Man muss das Fahrrad nicht unbedingt neu erfinden, sondern man braucht eben einfach, glaube ich, wie beim Kochen, die richtigen guten Zutaten und vielleicht auch ein bisschen Geduld und dann einfach loslegen, einfach machen.
Wow, du weißt ja, einfach machen ist auch unser Thema, deswegen, ich habe dem gar nichts mehr hinzuzufügen. Mut, einfach machen und das ist Handwerk. Cornelia, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für deine Einblicke hier in unserem Mutoffensive-Podcast.
Ich danke dir. Mir wie immer eine große Freude. Ich freue mich aufs Wiedersehen und Wiederhören. Und ansonsten jetzt erst frohe Weihnachtsfeiertage, ein friedliches Fest.
Ja auch.